gespielt und drei auf die Möglichkeit und die Scheibe liegt zwischen den Pfosten. Was ist das für ein Start für die Wiener?
Patrick Kane hat Platz. Patrick Kane trifft. Es steht 1-1.
Gar nichts. Oh ja, dann denke ich aber auch, vielleicht hat er recht.
Immer noch Kevin Lechtan.
Ich habe jetzt schon vorher im Powerplay gesehen, wo Bieler wieder hatten, wo wieder schon viel gesehen hat, eben eine Katastrophe war.
Ja, nicht zufrieden, natürlich nicht.
Und wer trifft? Der Mann, der schon gestern dreimal getroffen hat. Der Topscorer, Daniel Brunner. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass er eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat.
Einfach in die Hose geschissen.
Es wird ein Hirtspiel, das wissen wir. Ja. Wir sind bereit.
Ja, oh, genau.
Herzlich willkommen zur 9. Folge vom Flippass Podcast. Mir zugeschaltet, wie immer, ist einerseits der Michael Krein.
Hallo zusammen.
Und andererseits ist eine Premiere bei uns, dass uns so jemand zugeschaltet ist, dass wir nicht live vor Ort sind oder mit Sprachnachrichten arbeiten. Und es ist der Ueli Schwarz, der VR-Delegierte vom Verwaltungsrat vom EHC Biel. Hallo Ueli.
Bundi, sage ich da heute.
Hallo Ueli.
Er ist uns aus dem Engadin zugeschaltet, können wir da noch sagen.
Genau. Dass
wir
das
bestätigen. Aus St. Moritz, wenn wir erwähnen, als ehemalige grosse Hockey-Destination.
Und halt einfach einen schönen Namen. Apropos. Aber es freut uns außerordentlich, dass du dir Zeit nimmst. Und ich habe mir gedacht, ich muss dann gleich unseren Hörern, vielleicht wissen nicht ganz genau, wer der Ueli Schwarz ist, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die tun ich schnell da so ein bisschen abspicken. Also die meisten, wenn sie Schweizerisch okay ein bisschen verfolgen, kennen auch im Moment als Experte, als TV-Experte bei MySports. Und wenn es mir recht ist, bist du glaube ich schon zu Teleclub-Zeiten dabei gewesen und auf SRF habe ich dich sicher auch mal gesehen. Aber du warst noch viel mehr gewesen im Schweizer Eishockey. Nationaltrainer mal, bei Bern war das gewesen, in der Täufer Liga auch. Juniorentrainer, Sportchef in Langnau und Lausanne, Direktor der National League, auch Leistungssport beim Verband, bei der WM 2009 in der Schweiz bist du dabei gewesen, glaube ich, im OK. Und auch bei der, die wegen Corona gar nicht stattgefunden hat, nämlich die Heim-WM 2020. Dann habe ich noch geschaut, ja, du bist ja mal Spieler gewesen, hast ausgebildet worden beim SC Langnau, Juniorennationalspieler sogar gewesen, Profikarriere dann aber verletzungsbedingt müssen abbrechen. Bin ich noch weiter zurück, habe ich gefunden, du bist mal Primarlehrer gewesen und Berufsschullehrer. Mittlerweile bist du selbstständig als Berater tätig, so für Sportorganisationen, Firmen, Sportler, Privatpersonen etc. Und. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Hey, du hast viel zu erzählt. Da sehe ich ja, wie alt das ich eigentlich schon bin.
Das habe ich nicht wollen. Aber nichts Wichtiges, was du jetzt so findest. Also das muss dann hier in meinem CV schon noch stehen, was ich jetzt nicht gesagt habe.
Nein. Alles perfekt, recherchiert.
Sehr gut. Ja, eben ein grosser Kenner vom Schweizer Eishockey. Wir werden sicher mit dir über EHC Bio reden, um das geht es ja hier immer. Aber dann sicher auch noch ein paar andere Themen anschneiden. Wir schauen mal, wie weit es geht. Die uns viel zulassen, wissen, dass wir Alben auch immer wieder ein musikalisches Input oder Stück reinschneiden am Anfang, um die Diskussion zu lancieren. Das habe ich heute auch etwas vorbereitet. Ich spiele es gerade ab. Ich hoffe, ihr hört es auch auf euren Kopfhörer. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice their will. Don't ever look back on the world closing in. Be on the attack with your wings on the wind. Oh, the games will begin. And it's sweet. Ja, es geht mir vor allem um die letzte Ziele. Sweet, sweet victory. Wir wissen, es ist jetzt zwar schon ein Moment her, weil wir Nationalmannschaftspause hatten, aber der EHC Biel hat zweimal hintereinander gewonnen vor dieser Pause. Und es war nämlich erst das dritte Mal in dieser Saison. Einmal gerade am Anfang war es, einmal auch vor und nach der Nazi-Pause. Und jetzt Und jetzt, Ueli, wie sweet, wie süß sind die Siege gewesen? Ist das eine grosse Erleichterung gewesen bei euch? Vor allem gegen Bern daheim und noch Freiburg auswärts.
Es sind zweifellos extrem wichtig gewesen. Wenn man die Tabelle und den Punktestand anschaut, das ist keine Frage. Es waren Spiele, die nicht nur für uns gelaufen sind, sondern es waren Spiele, wo man auch ein bisschen gegen Widerstand hat müssen kämpfen und gleich etwas hat daraus rausgezogen. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Aber wenn ich ganz kritisch bin, hätte es eigentlich 6 müssen sein und nicht nur 4. Weil wenn ich die Schlussphase gegen Bern anschaue, die 5-Minuten-Strafe ist angezeigt gegen Gervais. Wir treffen nur die Latte aus bester Position und haben dann 3,5 Minuten Zeit vor Ablauf von 60 Minuten mit einem Mann mehr. Der Match heizt du. Also schon der Lattenschuss wäre die Führung gewesen und dann noch das Powerplay. Am Schluss haben wir es gleich können machen, Powerplay. Das war sicher gut gewesen. Und dann in Freiburg darf ich einfach die letzte Minute mir nicht mehr passieren, wo der Fabio Hofer noch ein Breakaway hat. Aber das wäre sicher gerade ein bisschen der optimale Zahltag gewesen, aber man hätte ihn sicher genommen, nachdem es doch vorher auch einige Matches gegeben hat, die es gerade so gut hätte können, einen Punkt geben, aber eben keine gegeben.
Eben genau, du hast meine Anschlussfrage schon vorne weggenommen. Ich habe geschrieben, nur in Anführungszeichen 4 Punkte. Aber man muss eben auch sehen, man nimmt im Moment natürlich sicher auch gerne die Siege. Kann man jetzt so ein bisschen sagen, jetzt kommt es gut. Die haben ein bisschen das Feeling gehabt, so ein bisschen, wenn ich die Leute gefragt habe, so, alle sind jetzt sehr positiv gestimmt, auch die vielen Verletzten, die fast alle zurück sind. Ich glaube, jetzt ausser Jakovenko sind fast alle verfügbar. Also wir nehmen am Montag Nachmittag auf. Morgen ist der Match gegen Rapperswil. Eben, ist jetzt so, juppie, jetzt kommt es endlich. Gut.
Ja, ich glaube, es gibt genug Grund für positiv zu sein. Ich habe schon das Gefühl, dass man in den letzten paar Spielen, da möchte ich ausdrücklich nicht nur von den 2 allerletzten reden, schon eine Aufwärtstendenz gesehen hat. Und denke, mit der Rückkehr der Verletzten hat eigentlich der EHC Biel zuerst mal die Mannschaft zur Verfügung, die man letztes Frühling geplant hat, man hat sie dann zur Verfügung. Und dass diese Mannschaft sicher nicht ganz vergleichbar ist mit der Mannschaft, die phasenweise 3 oder 4 Verteidiger im Sturm müssen nominiert werden, das ist nachvollziehbar. Aber nochmal, es ist nicht aller Tage Abend. Es ist gäng noch kurz vor den 12. Und der Trend, der muss jetzt bestätigt werden. Und gerade die Woche, die jetzt kommt, ist gerade die nächste extrem wichtige Woche.
Mhm. Eben, was habt ihr noch so ein bisschen analysiert in all diesen Wochen, was es sonst noch ist gelegen? Oder verletzt ist immer genannt worden. Aber was sind so bei euch im VR, was hat man dort noch so ein bisschen herausgefunden, was es auch noch liegen könnte?
Also, wir haben sicher immer nicht nur in der Emotion und nicht nur resultatorientiert diskutiert. Das ist sicher mal Nummer 1. Und der ganze Club und die ganze Organisation ist nicht bekannt dafür, vor allem immer nur emotional zu reagieren und emotional zu entscheiden. Und es hat sicher Sachen gegeben, wo man muss sagen, das liegt nicht in unserer Hand, das können wir leider nicht beeinflussen, sondern wir müssen es akzeptieren, wie es ist und müssen es damit leben. Und dazu gehören sicher die Verletzten, ob schon das brutal hart hatte, wenn ich auch sehe, dass phasenweise 7 oder 8 Stammspieler auf der Tribüne sind gehockt. Aber das kannst du nicht beeinflussen, du musst das Beste daraus machen. Und über das muss man sich auch nicht lange Köpfe zerbrechen, das kannst du einfach nicht ändern, kannst es nicht beeinflussen. Es gibt dann sicher aber auch Momente und Spiele, wo nicht Eid und Freude ausgelöst haben. Leider war das relativ früh in der Saison der Fall gewesen. Nach einem guten Start ein wirklich schwaches Spiel in Zürich, wo wirklich einfach auch von der Einstellung her und vom Auftreten her nicht gut war. Es ist dann weitergegangen mit einem ähnlichen Auftritt in Aschwa, wo man zwar in Extremis noch einen Punkt hätte retten können. Und die zwei Spiele, die haben uns vom Weg abgebracht. Und das ist sicher nicht positiv gewesen. Das hat man können beeinflussen. Und nachher haben die Verletzungen angefangen. Und das hat natürlich das Leben in dem Sinn nicht einfacher gemacht. Was sicher ein Markenzeichen ist von dem EHC Biel durch die Saison durch, ist, schießt viel zu wenig Goal. Es hat, glaube ich, bis vor den zwei letzten Spielen, tue mich nicht als fehlerfrei behaftet, aber ich glaube, wir hatten 20 Spiele mit zwei oder einem geschossenen Goal. Und das kann ab und zu einen Sieg geben. Ja. Aber dann musst du defensiv absolut makellos und fehlerfrei spielen. Ich muss auch sagen, wir haben nie wahnsinnig viel Goal bekommen. Defensiv waren wir eigentlich immer okay gewesen, aber kaputt gemacht hat uns ganz klar der Fakt, dass wir einfach keine Goal geschossen haben. Und das ist etwas, wo man muss dran arbeiten muss. Das hat sicher auch mit Talent zu tun. Das hat sicher auch damit zu tun, dass einige Spieler absent waren. Das hat sicher einen Zusammenhang. Aber man hat sicher auch ein bisschen schauen, hey, was läuft denn nicht gut, dass die Goal nicht kommen. Und letztendlich, wenn du mich fragst, wie hat er analysiert, eben nicht nur resultatorientiert, sondern die Frage war immer, wie ist eigentlich die Leistung effektiv gewesen. Also ganz nüchtern betrachtet, ob man jetzt gewinnt oder nicht. Du kannst miserabel spielen und 5-2 gewinnen, aber du kannst sehr gut spielen und 3-2 verlieren. Und wir haben oft mit einem Goal Unterschied verloren, wo ich musste sagen, du, unsere Leistung war eigentlich gut gewesen. Es sind einfach ein Haufen Details, die in der Summe das Jahr jetzt einfach nicht so gut zusammengepasst haben, wie es vielleicht letztes Jahr zwischen ihnen der Fall war. Und darum sind wir auch weiter vorweg gewesen, irgendwelche Sündenböcke zu suchen oder irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen.
Was mich darf ich schnell wogen nimmt, du hast vorhin gesehen, Uli, bei dem Zürich- und Aschua-Spiel hat man beeinflussen können. Was hat man sich dort erwünscht?
In Sachen du hast mir vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Oder ich sage einfach, dort hat die Grundeinstellung von der Mannschaft hat einfach nicht gestimmt. Da ist man mit einer gewissen Sorglosigkeit, mit einer gewissen Konzeptlosigkeit und vielleicht auch mit einer gewissen Überheblichkeit ins Spiel gegangen. Und das kannst du nicht mehr in der Liga. Ob du gegen die Nummer 14 oder gegen die Nummer 1 spielst, das spielt keine Rolle. Du bist zum Glück, sage ich, jeden Abend gefordert, einfach dein Bestes zu geben. Und das waren sicher zwei Spiele, wo man in den Spiegel schauen und ganz selbstkritisch sagen, nein, das ist nicht das Beste. Da müssen wir gar keine Gründe suchen, sondern da muss jeder von der eigenen Tür wischen und sein Disziplinniveau, sein Engagementniveau, seine Intensität ganz klar aufschrauben. Und das haben wir dort in diesem Spiel nicht gebracht. Also dort sind wir sicher von der Leistung und vom Resultat her sicher nicht zufrieden gewesen.
Du sagst eben, ja, ihr habt nicht nach Sündenböck und so gesucht. Ist schon klar auf eine Art, aber habt ihr gleich auch, oder langsam ist ein bisschen das Messer an den Hals gekommen, der Trainer wirklich einfach gar nie in Frage gestellt. Da habe ich gedacht, ja, irgendwann wird der gleich der Zeitpunkt kommen, oder sagt man einfach, nein, es liegt da eben, wie du sagst, viele Details, die in der Summe gross sind und wir sind überzeugt vom Trainerstaff.
Ja, unser GM wäre ein schlechter GM, wenn er nicht jeden Tag alles würde in Frage stellen würde. Und auch wir auf Stufe Verwaltungsrat wären ein schlechter Verwaltungsrat, wenn wir uns nicht würden Fragen stellen würden. Das haben wir sehr wohl gemacht, aber nicht alleinstehend. Einfach Trainer, was macht der falsch? Ist er noch der Richtige? Ist er nicht mehr der Richtige? Sondern bei so einer Analyse gehören immer die Umstände dazu. Es gehört wirklich das Beurteilen von Leistung und nicht nur vom Resultat dazu. Es gehört aber auch dazu, die Leistung von einzelnen Spielern zu berücksichtigen. Es gehört aber auch dazu, die Aufstellung zu berücksichtigen. Und so gesehen gibt es ganze Haufen Faktoren. Wir haben nicht einmal in diesen schwierigen, was sind jetzt 29 Spielen, das Gefühl gehabt, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht. Und wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Trainer ratlos ist und keine Lösung mehr hat und nichts mehr versucht. Im Gegenteil, für den Trainer, ich weiß auch, wie das ist, er das selber auch erlebt. Das war unheimlich, wie viel er probiert hat, wie er immer wieder neue Impulse gesucht hat. Das muss ja, wenn du nie gewinnst. Und hat nie die Flügel hängen. Klar war er nach dem Match kaputt gewesen und enttäuscht gewesen und vielleicht manchmal schon hässig gewesen. Aber am nächsten Morgen ist er da gestanden, lösungsorientiert. Punkt. Und wenn du in so ein Loch geratest, ist genau das Basis. Dass man das Gefühl hat, hey, da gibt es noch Dialog zwischen Mannschaft und Trainer. Da ist ein Trainer, der nicht ratlos wirkt und nicht mehr weiss, was er machen soll. Da ist ein Trainer, der Leadership zeigt und vorlebt, dass man halt noch mehr muss wollen und noch mehr muss krampfen. Und in dieser Beziehung haben wir lauter Rauchzeichen gehabt, wo wir müssen sagen, es wäre völlig falsch. Es wäre auch verdammt einfach gewesen, unter uns gesagt. Einfach zu sagen, ja, der Trainer ist der falsch. Mhm. Und darum haben wir uns schon immer sehr Mühe genommen, wirklich alle Aspekte anzuschauen und wirklich alles zu berücksichtigen.
Einverstanden dort, so, er probiert Lösungen zu finden, aber kann man es dann nicht auch von der anderen Seite anschauen, dass es eben fast zu viel ist? Mir hat es selber fast gedacht, vielleicht verwirrt man das Team noch fast mehr, wenn man immer wieder Zeug bröbelt und er wieder den Sturm einsetzt. Und klar, du hast gesagt, manchmal hat, ist es verletzungsbedingt, aber manchmal hat es Alternativen gehabt. Man hat sich dann gleich für eine ja, für Anführungszeichen, ungewohnte Aufstellung wegentschieden. Weißt du, was ich meine? Für mich hat es Fuss auch ein bisschen das Bild gemacht, er ist einfach, eben, er probiert alles, was noch irgendwie möglich ist.
Er hat alles probiert, ja. Ich werte das einfach positiv. Mhm. Und er hat sicher, ganz sicher nicht schlittern lassen, aus ihm ganz sicher nicht gleichgültig sein, bis daher, oder? Und ich werte das, wie gesagt, positiv, aber es hat schon etwas, was du sagst, oder? Und das ist der Punkt, wo der Trainer halt logischerweise irgendwann in Kritik kommt. Am Schluss des Tages ist der Trainer da, für dass seine Mannschaft Matchen gewinnt. Nicht gerade jeder, aber schon etwa ab und zu ein Match. Und wenn es einen Vorwurf gegeben hat, dann hätte man müssen sagen, ja, wir haben zu wenig gewonnen, wir haben zu wenig Punkte gemacht, das schlägt kein Geiss weg. Und es ich rede hier auch aus eigener Erfahrung, oder? Klar bekommst du Tendenz, wenn das Resultat nicht kommt, vielleicht plötzlich ein Overcoaching zu produzieren. Indem, dass du einfach irgendwann dann vielleicht auch zu viel probierst und zu viel machst und irgendwann die Pistolenhülse dann aber sehr früh leer ist, oder? Und das ist relativ heikel. Und das ist relativ gefährlich, da gibt er recht. Und darum ist es schon so, dass wenn jetzt ein Punkt kam, das war wichtig, das war nötig. Auch für die Mannschaft und auch der Trainer selber, alle an sich glauben. Als Trainer musst du auch jeden Tag überzeugt bleiben, ich weiss, was ich mache und das kommt. Ich bin überzeugt, das kommt gut. Das musst du in die Garderobe transportieren, du musst es ausstrahlen als Leader, du musst es vorleben. Weil wenn das nicht mehr ist, dann ist es verloren. Und dort muss auch der Trainer ehrlich sein zu sich selber. Habe ich das? Habe ich den Power? Habe ich die Idee? Habe ich Lösungsansätze? Und dadurch muss sich unser Trainer oder unsere beiden Trainer, ist ja ein Duo, respektive drei, ist sogar ein Trio, dadurch müssen sie sich sicher auch zu allerletzten Vorwurf gefallen.
Was für mich gerade was ein bisschen auffallend ist, wenn wir die letzten, oder wenn wir alles anschauen, man ist in Biel 12-mal in Overtime, da könnte man korrigieren, und hat die ersten sechs Mal, wo man in Overtime ist, hat man einmal gewonnen, also da ist Penalty-Schiess auch dabei, und die letzten sechs Mal hat man 5-mal gewonnen. Das ist so ein bisschen für mich auch die Tendenz, aufwärts zeigt. Wie habt ihr das wahrgenommen innerhalb vom Staff oder vom VR?
Also, sicher als ein gutes Zeichen. Weil eine Mannschaft, die nicht mehr lebt, und eine Mannschaft, die in Anführungszeichen tot ist, schon im Kopf tot ist, die kann das ganz sicher nicht. Die kann auch nicht Rückstände drehen. Und unsere Mannschaft kann das. Und sie hat es gezeigt. Auch gerade in den zwei letzten Spielen. Sie kann das. Sie kann Rückschläge wegstecken. Und die Moral war gut gewesen. Nochmal. Ich habe nie nach einer ärgerlichen, unnötigen Niederlage im nächsten Match das Gefühl gehabt, sie sind komplett am Boden. Nicht einmal in meinem subjektiven Wahrnehmen. Vielleicht habt ihr es anders gesehen, aber ich habe es nie gesehen.
Also ich mich noch gefragt, habt ihr in dieser Saison mehr so ein bisschen, seid ihr zusammengehockt und außerordentliche Sitzungen gemacht, weil es nicht läuft? Oder wie muss man sich das ein bisschen vorstellen?
Also außerordentliche Sitzungen haben wir vor allem in der Corona-Zeit gehabt. Und das hat niemals auch nur ansatzweise den Level erreicht, wie es dann ist.
Jetzt, ja. Okay.
Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es vielleicht 2-3 Mal gegeben, indem man sich schnell in einem Videocall gehört hat und sich ein bisschen austauscht hat und einfach auch in der Gruppe ein bisschen analysiert hat, was jetzt geht. Und nicht nur der Stoney gefragt hat, Stoney, wie siehst du es da? Da hat man vielleicht auch ein bisschen eine Fragerunde aufgetan und so weiter. Aber nochmal, immer konstruktiv, es war nie destruktiv gewesen, es war immer lösungsorientiert gewesen. Und klar hat es es gegeben, das gehört zu der Führungsaufgabe in einem Club.
Mhm. Oder so ein konkretes Beispiel, wo es das Interview im Blick gegeben mit dem Anti-Thürmann. Tut man da nirgends aktiv sich schnell Köpfe zusammenstrecken, wie man dann da kommunizieren
will? Ja, das hat es. Weil das war völlig ein No-Go, gewesen, was sich der Anti da geleistet hat. Ich meine, ja, höchste Wertschätzung vor dem Anti, aber das ist inakzeptabel. Ich will da nicht mehr darauf eingehen. Und für mich unverständlich und es hat auch nicht der Wahrheit entsprochen. Und in einer Situation, wo sportlich sowieso nicht ganz einfach war und der Trainer auch nicht einfache Tage hatte, solche Aussagen zu machen, das ist ein völliges No-Go und hat mich wirklich zutiefst enttäuscht vom Anti.
Okay. Können wir so lassen, oder? Oder kleinen Studio
ja, nächstes dazu? Wie ist das Verhältnis jetzt? Gerade zum Anti? Vielleicht von einzelnen Mitgliedern vom VR?
Der Anti weiss, dass uns allen wirklich gegen die Leber ist, dass sich das nicht gehört. Klammer auf, er ist ja letztlich noch zu alt vom EHC Bio, Klammer zu. Das weiss er. Und ich denke, da ist jetzt ein Strich drunter gezogen und es ist jetzt so, wegen dem ist der Anti nicht ein besserer oder nicht ein schlechterer Mensch als vorher. Und das tut ja nicht auf die Seite schieben, was vorher war, was man alles Positives mit dem erlebt hat, aber es war nötig, eine klare Linie zu ziehen.
Gut, dann möchte ich noch schnell zu einer Zuhörerfrage kommen. Wir haben auf Instagram unsere Follower gefragt, für Fragen einzureichen. Übrigens, die noch nicht Follower sind, machen das. App Flipass99, da bekommt ihr das nämlich auch mit. Klammerbemerkung zu. Das ist ein bisschen angehängt hier. Es ist sehr banal, aber eigentlich gleich noch vielleicht interessant. Was macht der VR, der reagiert eigentlich so? Was ist denn seine Aufgabe? Hast du das so?
Ferry jetzt schon geredet. Ferry Mengadin.
Du würdest dich per Videocall in die Sitzungen einschalten, sonst geht ich Skifahren.
Nein, ist schon nicht
immer. Nein, es hat noch geheiss, ich glaube, es soll keine Bullshit-Bingo-Antworten geben. Jetzt sind wir gerade auf
dem Weg. Also gut. man kennt ja den Begriff VR delegiert ein bisschen aus der Privatwirtschaft. Dort gibt es das sehr oft. Und dort ist einfach ein Mitglied aus dem VR gleichzeitig auch ein Mitglied von der Geschäftsleitung und stellt so die Brücke sicher zwischen dem strategischen Gremium, Verwaltungsrat und dem operativen Gremium Geschäftsleitung. Und genau so ist es nicht bei uns. Also ich bin operativ praktisch nie tätig. Meine Rolle, die beschränkt sich eigentlich darauf, den Sieg für die Operativen, wenn sie das wünschen, kann ein Ansprechpartner sein. Sie müssen das überhaupt nicht nutzen, das Angebot, aber sie können das nutzen. Und es kann durchaus sein, dass gewisse Themen vielleicht auch manchmal mit mir abgesprochen werden. Du, wollen wir das im VR überhaupt thematisieren? Wollen wir nicht? Manchmal kann es sein, dass ich vielleicht bilateral im VR etwas spüren kann, wenn es um irgendeine Entscheidung geht. Manchmal kommt sie VR, manchmal lösen wir es unter uns. Also ich bin wirklich wie das Bindeglied zwischen dem Verwaltungsrat und der Operative. Das kann übrigens so umgekehrt sein. Also auch wenn jemand aus dem Verwaltungsrat jetzt einfach mal ein bisschen mehr wissen will oder irgendetwas hat, was ihm vielleicht nicht ganz logisch erscheint oder nicht nur Freude hat daran, dann kann das auch so funktionieren, dass man zu mir kommt und ich probiere dort dann ein bisschen Licht reinzubringen oder ein bisschen nachfragen. Und nochmal, es muss das niemand nutzen, aber man darf das nutzen. Das war übrigens so eins der Hauptargumente gewesen, warum man mich seinerzeit überhaupt gefragt hat, ob ich in den Verwaltungsrat gehen würde. Ich meine, ich kenne den Danu seit auch 20 Jahren und ich kenne den Stoney noch länger, der war mal sogar noch mein Spieler bei Bern.
Ah, ja.
Und ich kenne die zwei in- und auswendig eigentlich. Ich weiss genau, was die für Qualitäten haben. Und ich habe den beiden noch immer gesagt, hey, wenn ich das Amt übernehme, ich habe null operative wie sagt man dem, Ambitionen. Ich habe das gesehen, ich will das gar nicht mehr. Ich weiss aber, dass man in diesen Führungspositionen, sei es CEO oder Coach oder GM, manchmal auch ein bisschen ein Gefangener von seinen eigenen Ideen kann werden. Und ich habe selber erlebt, dass manchmal ein Gespräch mit jemandem zweites ein bisschen die Sinne geschärft oder ein bisschen die Ohren grösser gemacht oder den Blickwinkel vergrössert hat. Und manchmal ist man froh, man hört noch eine zweite Meinung und kann vielleicht noch mit jemandem ein bisschen darüber reden, bevor man er selber sagt, also ich entscheide jetzt so. Ich entscheide nichts. Ausser etwas wird im VR abgestimmt, ich habe einfach eine von fünf Stimmen, aber ich entscheide gar nichts. Das ist so ein bisschen meine Rolle als VR-Delegierte. Und jetzt ist das klar, dann muss ich auch ein bisschen nach dran sein, sonst kann ich die Rolle nicht wahrnehmen. Also ich sehe es, ob ich jetzt bei MySports im Einsatz bin oder nicht. Ich sehe unsere Mannschaft in jedem Spiel spielen, ich spüre, was passiert. Ich gehe immer in den Heimspiel nach dem Spiel schnell vorbei. Nimmt mir auch ein bisschen Hunger, wie die Stimmung ist, egal ob man gewonnen hat oder ob man verloren hat. Aber sonst kann ich natürlich auch nicht mitreden. Und nochmal, ich entscheide überhaupt nichts als VR-Delegierte. Es passt ein bisschen zu dem, was ich eben auch sonst privat mache, indem ich so ein bisschen beratend unterwegs bin. Meine Haarfarbe zeigt, dass ich einiges erlebt habe und auch ein paar Streifschüsse verwünscht habe in diesem Hockey-Business. Und wenn ich ein bisschen von dieser Erfahrung etwas weitergeben kann, teilen kann, dann mache ich das gerne noch. Darum war es so meine Motivation, Ja zu sagen zu dieser Rolle.
Ja, und hast du jetzt seit 2019, gell? Bist du bei mir HC
Biel? Obens, ja.
Hast du dort wie noch so etwas Neues gelernt? Neue Aspekte? Du bist schon so lange dabei und hat es in dieser Rolle jetzt wie so etwas gegeben, was du vorher noch nicht hast gekannt?
Ja, erstens mal bin ich zuerst mal in einem Verwaltungsratsgremium. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Also ist ausser Giri und Goli auch fast alles gemacht im Hockey. Aber das habe ich vorher noch nie gemacht. Jetzt habe ich mal diese Seite gelernt. Was heisst es, auf der strategischen Führungsebene zu sein und nicht unbedingt nur im Ist und Jetzt vom täglichen Businessleben. Ich habe VR getroffen, der enorm sachlich unterwegs ist, wo mit enorm viel Herzblut an der Sache ist und ein VR, der nicht rein einfach emotional handelt und denkt. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges, weil ich bin selber, ich habe meine Emotionen, aber ich weiss, wenn ich Emotionen entscheide, kommt es meistens falsch. Das hat man mir manchmal auch ein bisschen vorgeworfen. Er braucht manchmal ein lang, um zu entscheiden. Aber ich schlafe ehrlicherweise lieber eine Nacht drüber. Und morgen Morgen stehe ich nämlich auf und weiss, was meine Entscheidung ist. Er muss in einer Funktionärsfunktion. Und das hat mich schon beeindruckt in Biel, das muss ich sagen.
Ich glaube, der Klaus Zaug hat das mal ein bisschen böse so geschrieben, oder nicht?
Ja, der schreibt etwa die noch viel.
Ja, ja. Ja, nein, aber das, mit dem drüber schlafen, der ist mir, glaube ich, geblieben. Ja,
ja. Ja.
Nee, sehr schön. Krein, hast du noch etwas spezifisch EHC? Sonst würden wir noch ein bisschen weitergehen. Also, es kommt dann schon wieder EHC näher. Keine Angst, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir können aber weitergehen.
Sehr gut. Ich denke, wir könnten mit dir noch über deine Kolumne bei MySports reden, nämlich über die letzte. Es hat auch noch andere, da müssen wir vielleicht ein anderes Mal wieder einladen. Das wird auch eine Zeit heute nicht länger. Und das war die, die Money Talks heisst. Ich tue schnell vielleicht zwei Sachen daraus rauszitieren, die ich mir hier aufgeschrieben habe, dass die, die ich nicht gelesen habe, auch ein bisschen daraus kommen. Es geht natürlich Money Talks, oder, um Geld, Verträge, Spielerwechsel, Vertragsverlängerung etc. Ein Zitat war, Vertragsverlängerungen oder Clubwechsel sind de facto eigentlich nie mit gleich viel oder weniger Lohn gleichgestellt. Im Gegenteil, da es aufgrund der Marktsituation in den allermeisten Fällen mit fetten Erhöhungen zu rechnen. Die Lohnspirale kennt gnadenlos nur eine Richtung. Also nach oben, es wird immer mehr gezahlt. Und dieses Fazit am Schluss ist ein bisschen, bis es soweit ist, ich klammer von mir, oder ob es ein Gesetz gibt oder eine Regulierung im Sinne von einem Salary Cap, Financial Fair Play oder was auch immer, droht in der National League eine Auseinanderbrechung in eine Zweiklassengesellschaft. Die Dringlichkeit einer Regulierung im Interesse einer ausgeglichenen Liga ist hoch, sehr hoch sogar. Solange die Entwicklung unreguliert so weitergeht, gilt Money Talks und die bange und dringliche Frage Govadis bleibt im Raum. Was ist jetzt meine Frage da? Was wäre dein Lösungsansatz, wenn du einfach eine Lösung präsentieren könntest, ohne auf geltende Gesetze und was auch immer zu schauen? Wie würdest du dafür sorgen, dass eben die Lohnspirale nicht nur noch in eine Richtung geht?
Also vorab, es ist wirklich eine Entwicklung, die mir wirklich Sorgen macht. Und das sage ich nicht nur aus Spieler Optik, sondern ich sage das einfach aus der generellen Entwicklung heraus. Als erstes, und das ist vielleicht ein sehr weitläufiges Thema, aber ich muss es als erstes gleich so sagen. Als erstes, wenn die Preise der Decke gehen, die Nachfrage zu gross wird, muss man das Angebot grösser machen. Das hat jeder in der Schule mal gelernt. Nur kann man das nicht einfach so von heute auf morgen. Aber Fakt ist, die Schweizer Hockey muss dringendst eine Strategie entwickeln, wie bringen wir mehr Spieler raus. Und zwar nicht nur für die Spitze, für alle Ligen. Es gibt ja noch andere Ligen, auch, die ähnliche Probleme haben in der Schweiz selber. Das ist Nummer 1.
Das wäre eben die andere Kolumne. Sie können mit dem Monat genau, speziell.
Das gibt ein eigenes Thema. Das ist
genau.
So. Das ist gut, sagst du das voraus. Ja, ja.
Aber grundsätzlich ist dort etwas vom Wichtigsten begraben. Das ist aber ein Handlungshorizont. Wenn wir drei heute wüssten, was machen und morgen anfangen, dann geht es 10, 15 Jahre, bis man die Auswirkung hat. Aber mir fehlt die Strategie. Und das weiss auch der neu gewählte SIF-Präsident von mir persönlich, dass das wirklich dringendster Handlungsbedarf ist. Punkt 2. Ich glaube, auch wenn ich kein Freund bin von zu viel Regulierung, aber ich glaube, es braucht eine Regulierung, und zwar nicht eine Regulierung, wo der Einzelarbeitnehmer in seiner Möglichkeit, einen super hohen Lohn zu erzielen, behindert. Es braucht nicht die. Wenn du, Michel, von mir aus gesehen, der beste Rechtsflügel bist in unserer Mannschaft, dann sollst du auch einen so guten Vertrag können unterschreiben gegen oben offen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Was aber nicht geht, ist, dass der zweitbeste, oder der drittbeste, oder der viertbeste Rechtflügel auch noch in diesem Team spielt und auch noch so viel verdient wie du.
Also wenn ich auch noch so einen bekäme. Ja.
Dann darfst du im Center, genau Moritz, darfst du auch noch kommen. Also sprich, von mir aus gesehen braucht es eine Lohndeckelung und zwar von der Lohnsumme und nicht eine Lohndeckelung vom Individuum.
Also einfach so, meine Salary Cap, sagt, oder?
Ja, Salary Cap.
Ein bisschen nordamerikanisches Prinzip.
Genau, das wäre das, was auch müsste sein. Und jetzt müsste nämlich der GM müsste ganz anders reagieren als zum schwerreichen Donald Duck springen und sagen, ich brauche jetzt noch so viel mehr, weil ich den noch haben kann. Sondern der müsste dann sagen, oh, jetzt habe ich schon den Bill im Center verpflichtet und den Crane am rechten Flügel und noch drei andere rechte Flügel. Aber dummerweise habe ich jetzt schon die Hälfte von meinem Lohnbudget gebraucht. Der Sportchef bekommt dann ein Problem.
Er hat keine Tiefe mehr.
Im Moment ist es einfach so, solange das frei ist, dann wird einfach jeder Spieler, der klein den Kopf zum Gras aus hat, wird zuerst mal probieren, von irgendeinem von diesen Clubs, der etwas unbegrenztere Möglichkeiten hat, eine Offerte zu bekommen. Und irgendwo wird er sie überkommen. Und die Offerte wird per se schon so hoch sein, dass die zweite Hälfte der Liga eine riesen verantwortungsvolle Dummheit macht, wenn sie überhaupt mit dem Spieler weiter diskutiert und plötzlich sich noch hinreissen lässt, so einen Vertrag zu zahlen. Und de facto heisst es das einfach, wer wirklich gut ist, der versucht bei 5-6 Adressen in der Schweiz einen dicken, fetten Vertrag zu bekommen, bekommt ihn höchstwahrscheinlich auch irgendwo, aber der denkt keine Sekunde nachher, kann ich das Nummer 14 oder das Nummer 13 oder das Nummer 12 oder das Nummer 11 besser machen. Er denkt nicht darüber nach, weil der Status nicht stimmt. Und er denkt nicht darüber nach, weil einfach niemals dort der Lohn gezahlt werden kann. Und wenn die Verschiebung von den besten Spielern Richtung 4, 5, 6 Mannschaften geht, dann bekommen wir ein Problem. Nehmen wir die Aktualität. Wie manche Club hat Spieler gestellt in der Hockey-Tour letzte Woche für die Schweizer Nationalmannschaft? Nicht so manche gewesen, oder?
Hilft die auch, ja. Ein bisschen mehr.
Und bei welchen Club sind die alle angestellt? Es hat in meinem Wissen von den kleineren Clubs, von denen, die ein bisschen hinterdurch müssen, ein kleines Brot essen, praktisch kennen. Und das ist eine Entwicklung, die geht in die falsche Richtung. Und das ist eine Entwicklung, die einfach am Schluss dazu führt, dass es wieder Gräben wird in der Tabelle. Es muss ja. Und das ist einfach nicht gut, weil das Produkt hat A, durch die Erhöhung der Ausländer zu einer Nivellierung des Niveaus geführt. Das war einer der Hauptgründe, warum das Niveau so ausgeglichen war. Weil 6 gute Ausländer kann sich auch Aschua leisten. Und 6 gute Ausländer wollen ja auf Aschua gehen, nicht nur auf Lugano oder auf Genf. Und das hat zu einer gewissen Nivellierung gebraucht, und 6 Ausländer sich können leisten, das ist schon ein Drittel von einer Mannschaft, die auf mich stellt. Aber bei den Schweizer Spielern klaffen riesigste Lücken. Und die Lücken werden grösser. Und das ist einfach nicht gut. Und wenn natürlich die Lohnsumme gegen oben offen ist und jemand eine gute Beziehung zum Donald Duck hat in diesen Clubs, dann wird halt einfach zahlt und zahlt und zahlt. Und das ist nicht eine gute Entwicklung. Nochmal, ich bin kein Freund von Regulierung, aber das Produkt National League ist nur gut, wenn man am Match geht und nicht weiss, wer gewinnt. Und es ist nur gut, wenn man in die Saison startet und keine Ahnung hat, wer Meister wird. Es ist nur dann gut, das Produkt. Und die Entwicklung im Moment geht leider in eine andere Richtung.
Und das wäre ja aber eine Revolution. Wenn man das jetzt möchte stoppen, kann ich mir vorstellen, das ist eine Riesengeschichte.
Ja, das ist eine Riesengeschichte. Es gibt aber ein erarbeitetes Modell, das heisst Financial Fairplay. Und das Financial Fairplay, das wird immer noch von einer Mehrheit in dieser Liga grundsätzlich gestützt. Nicht von allen.
Zürich ist, glaube ich, dagegen, oder?
Ich glaube es. Es gibt vielleicht auch den einen oder den anderen sonst, der sich überlegt. Aber die Mehrheit stützt es immer noch. Die Problematik ist, und jetzt sind wir halt eben gleich bei der Gesetzgebung, ist natürlich im Graubereich von Marktabsprachen. Und Marktabsprachen sind in der Schweiz gesetzlich ganz streng überwacht durch die WEKO, durch die Wettbewerbskommission. Und die Preisabsprachen ist etwas, was unserer liberalen Wirtschaftsordnung ein Problem ist. Auch zu Recht ein Problem ist. Und es gibt aber Bemühungen, dass man in Bundesbern mal prüft, ob der Financial Fairplay-Ansatz nicht umsetzbar wäre. Und ich habe das Gefühl, es wäre schon machbar. Ich sage euch warum. Wenn wir zwei gestern wären aus der obligatorischen Schulzeit gekommen und jetzt gehen wir drei gehen alle morgen eine Lehre anfangen. Dann unterschreiben wir zum Beispiel alle einen Lehrvertrag. Und in diesem Lehrvertrag ist übergeordnet, genau geregelt, im ersten Lehrjahr 700 Stutz, im zweiten 1200. Dort hat man auch so Regulierungen. Vor allem bei jungen Leuten. Und die sind akzeptiert. Vollkommen akzeptiert. Also, von mir aus gesehen, gibt es unserer Gesetzeslandschaft und Gesetzesordnung schon Möglichkeiten, wenn man das ein bisschen eindämmen will. Man muss es nur wollen. Und machen.
Was glaubst du, für einen Zeithorizont von was würde man da reden, wenn man jetzt das wirklich wette, eben wollen und machen wollen?
Ja gut, man muss erstens mal muss man irgendwann sagen, wir machen es, oder? Das ist mal Punkt 1. Und dann braucht es ganz sicher Übergangsfristen. Weil du kannst ja nicht heute, wo Christoph Bertschi zum Beispiel in Freiburg 7 Jahre unterschrieben hat. Jetzt kann man ja nicht morgen eine Lohndeckelung einführen. Oder du müsstest eine Übergangsfrist definieren. Das ist mal Nummer 1. Und dann Nummer 2, und das ist ganz etwas Heikles in der Schweiz. Oder das, so ein System bedingt eine gewisse Transparenz. Nicht eine Transparenz, der Krein verdient so viel, der Bill so viel und der Schwarz verdient so viel. Aber es bedingt eine Transparenz. Unsere Lohnsumme ist aktuell, weiss auch nicht, bei 15 Millionen oder bei 8 oder weiss auch nicht wo. Und da tut sich der Schweizer extrem schwer mit dieser Transparenz. Aber wenn es natürlich keine Transparenz gibt, dann kannst du so ein System auch nicht kontrollieren. Und es bringt nichts, eine Regulierung oder ein Reglement aufzustellen, wenn es nicht auch einen Kontrollmechanismus gibt. Und das bräuchte einen gewissen Willen zur Transparenz. Und das ist mehr ein gesellschaftliches Mentalitätsfrage. Dort sehe ich eben noch einen zweiten recht grossen Stein auf dem Weg bis dorthin.
Ja, und sogar wenn es transparent, wenn man jetzt Regelung, also da wird ja dann gleich Gefahr bestehen, dass man hinten durch noch Leistungen dem Spieler, der geht.
Ja, ich höre das oft, Moritz. Mhm. Ich höre das oft, das Argument. Aber jetzt einfach unter uns gesagt. Irgendwann, irgendwo wird das auftauchen. Es hat jeder Lohnbezüger, der Profi-Hockeyspieler ist, hat da eine Steuererklärung auszufüllen. Ein Vermögensverzeichnis auszufüllen und. Und ich sage dir, wenn ich ein Verwaltungsratsmitglied bin, vielleicht selber, ich jetzt nicht, aber eine grosse Firma würde führen und ich billige solche Machenschaften in meinem Club als Verwaltungsratsmitglied und da flaggt etwas auf, da hast du aber mehr verloren als der EAC Biel diese Saison.
Gut, du schreitest es halt näher ab, oder du sagst, dass sie hinter deinem Rücken passiert. Aber ich weiss, was du meinst.
Willst du das Skandal?
Nein, natürlich nicht.
Und schau, heute sind wir eben zum Glück Aktiengesellschaften und die Chance, dass so etwas irgendwo aufpoppen die sind wirklich, wirklich riesig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich einen solchen Skandal erlauben
will. Das ist hochinteressant. Und wer, ja. Gibt's, also ich denke, es ist ja in ganz Europa ein bisschen weit, so, wie wir es hier in der Schweiz haben. Ein bisschen mit anderen finanziellen Möglichkeiten.
Ja, die anderen Ligen betrachten. Ja. Die Entwicklung ist sicher ein bisschen so. Auf der anderen Seite, es sind halt überall Märkte, gell? Und jetzt sind wir auch wieder bei der allerersten Massnahme, die ich machen würde. Wenn es eben in der Schweiz 40 rechte Flügel gibt, wie der Michel Krein, dann würden sich gewisse Sachen automatisch regulieren. Weil wenn du zu viel willst, dann gehe ich einfach zum zweiten Michel Krein oder zum dritten oder zum vierten. Und so gesehen würde eben so Märkte auch grenzübergreifend. Sonst schau mal, wie viele Schweden und Finnen außerhalb von ihrem Heimatland in der besten Liga auf der Welt ihr Geld verdienen. Und die gibt es ja nicht in der Schweiz. Warum? Erstens, weil man bei uns eben sehr schnell an einen sehr schönen Vertrag kommt und gar nicht muss über die Grenze übergehen. Aber vielleicht wollen wir eben nicht genug haben von denen. Und darum müsste die Strategie nochmals, jetzt bin ich wieder zurück
auf Feld 1. Das ist ein Thema, ja.
Oh. Wir müssen unbedingt mehr brauchbare Spieler für alle Levels rausbringen. Und ich sehe einfach die Strategie nicht. Die gesamtübergeordnete Strategie.
Mhm. Weil ein Argument war ja immer noch, wo man die 6 Ausländer hat eingeführt hat, ist, dass nachher so die Schweizer gegen hinten raus, die Mitläufer, oder wie man die auch will, ja, respektieren. Aber einfach ja, dass dort die Löhne runtergehen. Aber mir denke, das funktioniert ja null. Also, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, zum Beispiel der Luca Hischier, der jetzt bei Biel spielt und zu Genf wechselt, wo laut Watson, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, für 4 Jahre knapp 2 Millionen verdient, also rund eine halbe Kiste pro Saison. Er hat zweifellos sehr viel Potenzial, ich finde es ein guter Spieler, aber er ist halt einfach auch viel verletzt gewesen bis jetzt und mit dem Zerhalb nicht das abrufen, was er könnte. Scorerwert ist nicht alles, aber auch dort ist, glaube ich, zweimal in seiner Karriere über 0,5 Punkte pro Spiel gekommen. Ich verstehe ihn voll. Also, weißt, ich verstehe jeden Spieler, der das Geld nimmt, der ihm angeboten wird. Aber eben, wie ich gesehen habe, das ist ja völlig Gegenentwicklung von, ja, wir holen jetzt 6 Ausländer, die erst noch billiger kommen. Aber wir zahlen den Ausländer mehr, wir zahlen den Schweizer Spieler in dritter Linie mehr. Ich bin verwirrt.
Jetzt bist du eben wieder beim Punkt, wie nach wohne ich beim Donald Duck, oder?
Beim Dagobert
Duck. Dagobert. Genau.
Oder beim Dagobert Duck, genau. Und jetzt bist du genau wieder bei der Frage, schau, wenn es den Dagobert Duck gibt in einem Club und ich GM bin und ich meine Mannschaft bis auf 4, 5, 26 Platz einfach perfekt für Schweizer Verhältnis kann besetzen. Das mache ich auch. Als GM.
Natürlich.
Das mache ich auch. Aber das Problem ist, dass die Menge an Geld können zur Verfügung haben für eine Top-Mannschaft stellen, die ist einfach nicht überall gleich gross. Und ich gebe dir recht, dass sehr wahrscheinlich jetzt eben so eine Verdrängung passiert. Das heisst, immer mehr von den besten Spielern landen in den Top 5, 6 Teams. Und die dort eben, jetzt vielleicht könnten Stürmer Nummer 12 sein und früher vielleicht die Hälfte haben gekostet von dem, der jetzt neu kommt, die sind gezwungen zu wechseln. Und es gibt immer eine Verschiebung gegen oben in der Tabelle. Und im Klassement, vom sportlichen Klassement von diesen Clubs. Es gibt nie eine Verschiebung gegen oben. Also, die besten Fonger, die wandern gegen oben. Und die so oben rausschwemmen, die wandern eher gegen oben. Dass das irgendwann eine sehr Schere gibt, vom Niveau her, ist eigentlich klar. Und das ist schon nicht eine schöne Entwicklung, muss ich schon sagen. Wenn aber deine Lohnsumme gedeckelt wäre, dann wären gewisse GMs spätestens beim 10. Spieler auch an einem Punkt, wo sie müssen sagen, so, wo ist jetzt der beste Jung? Wo ist jetzt der, der am preiswertesten Hockey spielt? Für einen Franken, den ich im Zahlen am meisten bringe. Und das bräuchte dann plötzlich ganz andere Qualitäten beim Zusammenstellen von einer Mannschaft. Das meine ich lieber nicht.
Ja, hochinteressant, hochkomplex und absolut verständlich, ja.
Hier vielleicht angeschlossen, weil seit der letzten Sendung ist das neu bekannt gewesen, hat der EHC Biel Spielerverpflichtung bekannt gegeben für ab nächste Saison. Der Johnny Kneubühler kommt von Ambri Piotta. 27-jähriger Stürmer, 3-Jahres-Vertrag. Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie läuft das ab im VR? Weißt, ab wann seid ihr da involviert überhaupt? Und du, ja, wie geht das so bei so einem Transfer?
Also, komme zurück ein bisschen auf meine Rolle, die ich habe, als VR-Delegierte, dass der Stoney und ich natürlich uns sehr oft auch rein bilateral über das eine oder andere unterhalten oder ich das Gefühl habe, das wäre vielleicht auch noch etwas, was wir anschauen müssen. Dann tue ich das ihm auch auf den Tisch schiessen. Oder er kommt und sagt, du, was denkst du zum Beispiel über den und über jenen und über einen anderen. Und da tue ich völlig ohne Zwang tue ich meine Gedanken auf den Tisch. Und wir tauschen uns aus. Und der Stoney hat einfach immer den Auftrag, den Budgetrahmen einzuhalten. Und wenn er nachher so weit ist, dass er mit einem Spieler wirklich konkret tut und will verhandeln, dann will er ja auch nicht das Risiko haben, dass er vom VR zurückgepfiffen wird. Und darum, wenn die Parameter einigermaßen klar sind, und da rede ich vor allem von unlogischerweise, da rede ich aber auch vielleicht vor Vertragsdauer oder gewissen Optionen, dann geht das bei uns schon im Umlauf im Verwaltungsrat. Aber nochmal, wenn das Budget konform ist, dann ist das meistens eine klare Sache, weil wir haben ja Vertrauen in unsere sportliche Leitung. Und das soll auch so sein. Aber es geht ja darum, der GM auch zu schützen. Wenn er einfach nichts würde sagen, dann könnte ja auch passieren, dass der vielleicht einmal ein Fehlgriff, der so geben kann, oder etwas, das nicht gut läuft und so weiter, dass er ja allein im Regen wäre. Und das wollen wir ja unbedingt vermeiden damit. Also wir wollen ja, dass der Sportchef oder der GM eben auch gewisse Rückendeckung hat.
Ist denn da der EHC Biel mittlerweile budgetmässig ja schon ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr potent, als eben wahrscheinlich Ambri. Gut, Ambri hat jetzt das neue Stadion und kommt mehr. Könnten die dort auch, weißt du, die Rolle übernehmen? Wir können jetzt dem Johnny Kneubühler ein bisschen mehr zahlen, als sie vielleicht in Ambri können zahlen. Wir sind zwar nicht ein Zürich, ein Bern, ein Genf, Lugano etc. Weißt du, habt ihr dort jetzt halt auch ein bisschen böse gefragt, die Rolle, dass ihr dort ein bisschen Spieler holen könnt, die vielleicht Ambri gar nicht mithalten
kann? Der HC Biel hat keinen Dagobert Duck.
Da gibt es nicht.
Das heisst, wir haben ein Budget und das Budget, das ist einfach sakrosank. Und bei uns muss es einfach in den Budgetrahmen passen. Ob jetzt wir einen Spieler verpflichten, der viermal mehr kostet als andere, das können wir machen. Aber dann ist einfach so, dass ab Position 9, 10, 11, 12 oder im zweiten Goalie oder im 7., 8. Verteidiger einfach nichts mehr übrig bleibt. Also wir haben dort eine Limite und wir können nicht sagen, aus lauter Lust, Judi Hui, jetzt kommt noch einer auf den Markt, den wollen wir. Also ich kann ganz offen ein Beispiel nennen. Ein Tim Berni, den hätten wir liebend gern gesehen, in Biel. Das wäre auch einer gewesen, der unser Beutenschema gegen vorne mittelfristig perfekt reingepasst hat. Aber Biel ist nicht ganz Genf. Und wir können auch nicht einfach sagen, ja, jetzt geben wir es Anfang einmal aus, wir schauen den. Das gibt es bei uns nicht, im EHC Biel. Und einfach sagen, wir tun von diesem Budget zuerst 15% auf der Seite lassen, für das, wenn im Oktober noch ein Zufallsmal auf den Markt kommt, das geht auch nicht. wir können nicht so operieren. Schön, wenn jemand das kann, aber wir können das nicht. Und darum, wir haben unsere Limiten, aber unsere Limite ist einfach unser Budget. Und das Budget wird von der Geschäftsleitung so uns vorgeschlagen, im VR, und dann auch verabschiedet, dass wir auch wissen, das können wir im Normalfall auch generieren.
Ist es auch ein bisschen beruhigend gewesen, jetzt mal einen neuen Zuzug zu verkünden? Und es hat ja eine Phase gegeben, wo es eine Exodus-Stimmung hat gegeben. Und jetzt, anders gefragt, weißt, macht man sich ein bisschen Sorgen für nächstes? Also diese Saison haben wir am Anfang geredet, aber man hat ja auch ein bisschen das längere Bild, das grössere Bild oder ja, langfristig, nach dem Wort habe ich gesucht. Ist das so ein Zeichen gegen raus, oder jetzt, es kommt wieder, oder mir ist wieder Fabio Hofer in Sinn gekommen, weil er halt auch von Ambri ist gekommen, das war dann auch ein Spieler so gewesen, wo man so ein bisschen gewusst, der Vertrag läuft aus, mehrere Teams sind dran, er geht auf Biel. Ist der Johnny Knoe wieder so ein bisschen ähnlich?
Ja, sie beide einfach in den Augen vom GM und das Dekoik, beide sind so ein bisschen Late Bloomers, wo eigentlich über Umwege relativ spät zu ihrem Leistungsvermögen gefunden haben oder noch werden finden. Und das passt unser Beuteschema, ja. Wir können die zu vernünftigen Konditionen davon überzeugen, dass sie bei uns einen nächsten Schritt in ihrer Karriere machen können. Das ist die schöne Seite davon. Aber die schlechte Seite ist natürlich, dass die eben diesen Schritt machen, die werden dann plötzlich genau interessant für die 5-6, die eben nach beim Dagobert wohnen oder eben näher als der EHC Biel. Und dann kommen halt plötzlich einfach Offerten auf den Tisch für solche Spieler, die mir schlichtweg einfach ja, müssen sagen, du, gratuliere dir, dann musst du das nehmen. Aber gerade der Kneubühler ist einer, der sicher in das Beuteschema passt, ja. Mhm.
Hast du noch etwas, Michael, zum Herr Kneubühler?
Ja, das geht dann eher, da reden wir eher von Ausländern, die man dann holt. Es ist ja noch der Thomas Rost in diesem ganzen Konstrukt. Der hat sich in beratender, scoutender Funktion. Dort nimmt mich noch Wunder, wie ist das Zusammenspiel mit dem Thomas Rost, wenn es jetzt eben um einen Ausländer geht, vielleicht sogar um einen Schweizer, zusammen mit dem VR, mit dem Sportchef. Das nehmen wir noch ein bisschen Wunder.
Also Thomas schafft sicher nicht mit dem VR zusammen, sondern schafft mit dem Stony zusammen. Und es gibt so, dass ich etwa seine Einschätzungen auch sehe und es mich auch wundern nimmt, wie seine Einschätzung ist. Aber du musst es einfach so sehen, wenn auch der Stony mit einem Vorschlag für eine Verpflichtung kommt, dann logischerweise sind die Gedanken von Thomas Rost alle schon eingewoben. Es sind Stony sind eingewoben, es sind vielleicht manchmal noch andere, vielleicht gibt es manchmal schon einen Nachwuchstrainer, der einen Spieler gut kennt und. Also alle Quellen, die wir können anzapfen können, für etwas zu wissen über einen Spieler, die sind anzapft, wenn der Stony vorher kommt und sagt, ich möchte Johnny Kneubühler verpflichten. Thomas Rost ist für uns ein wichtiger Mann, weil er hat einfach Zugang zu sehr vielen, sehr wesentlichen Informationen. Darum ist er ein wichtiges Puzzlesteinchen, wenn es dir oben darum geht, wer ein richtiger Spieler sein ja.
Apropos, er verfolgt ja viel immer Drafts und Junioren etc.
Genau.
Diese Woche vielleicht, oder das letzte? Sag noch mal.
Vielleicht einfach noch so ein bisschen etwas generell. Du hast mich vorhin noch ein bisschen gefragt, du hast gemerkt, bei der Frage ein bisschen ausgewichen.
Das merke ich nicht.
Ja, wir haben Abgänge. Ja, wir haben Spieler, die halt bei EHC Biel wirklich Nummern sind geworden in dieser National League. Und ja, die Spieler haben jetzt anderswo unterschrieben und das tut auf eine Art weh. Das ist so. Nicht überall gleich oder nicht bei jedem Spieler gleich, aber es tut auf eine Art logischerweise auch ein bisschen weh. Aber der EHC Biel hat gewusst, dass er letztes Jahr und dieses Jahr eine Mannschaft hat, die dann irgendwo auch ein Fenster mal wird zugehen. Und dass man die Mannschaft heute hat, das hat mit hervorragender, gescheiter Arbeit 3-4 Jahre zurückzutun. Weil vor 3-4 Jahren hat niemand davon geredet oder geträumt oder gedacht, das ist eine Meistermannschaft, die vielleicht sogar mal die Hand an Köbel haben kann. Und die hat sich so entwickelt. Und da geht vielleicht auch ein bisschen ein Zyklus zusammen. Das ist so. Und der Zyklus, den muss man jetzt wieder neu starten. Und darum ist es vielleicht auch wichtig und nötig, dass jetzt vielleicht auch Zuzüge kommen. Und die wird es noch geben. Es wird auch noch Verlängerungen geben. Ich weiss da vielleicht ein bisschen mehr, aber ich will jetzt auch nicht alles sagen. Auch nicht alles
wir sind hier unter uns. Du kannst schon. Das lässt ja, gar niemand zu.
Nein, was ich damit will so sagen ist, oder eigentlich müssen Gedankengänge im sportlichen Bereich, die müssen eine kleine ähnliche Richtung gehen, wie vielleicht vor 3-4 Jahren zurück. Wo ist ein Spieler, der sein Potenzial noch nicht fertig entwickelt hat und vielleicht das in Biel kann schaffen und vielleicht seine Bestleistung in Biel wird erreichen? Wenn sich auf dem Transfermarkt dereinst wieder irgendeine Möglichkeit ergibt, wie es mit dem Hiller gegeben hat, oder wie es dann zumal mit dem Bruni gegeben hat, oder, wer will immer noch nehmen, mit dem Geita Haas sicher, und so weiter, dann wird der EAC Biel sicher auch sein Bestes versuchen, den einen oder den anderen Transfer zu machen. Aber das wird ein Einzeltransfer bleiben und nicht, sind nicht zwei Hände voll. Ja. Oder? Und das ist die DNA vom EAC Biel. Schau, es gibt so viele Spieler, die in diesem EAC Biel zu einem Leistungsträger auf Nationalliga-Niveau geworden sind, auch bei uns war und jetzt noch ist. Und wenn die können weiterziehen können, dann müssen wir das auch können, weil akzeptieren. Es kann nicht sein, dass wir dann jede Dummheit finanziell matchen und wollen mitmachen. Das geht nicht bei uns. Und das werden wir auch nicht machen.
Gut, auf was ich eben vorher noch überleiten wollte, probiere ich es jetzt gleich nochmal. Also es geht ja einfach. Der Johnny Kneubühler geht von Ambri auf Biel. Ein anderer ist eben diese Woche oder letzte Woche rausgekommen, ist der Meiris Müller, der ist ehemaliger Biel-Junior, der seit, glaube ich, 4 Saisons in der Juniorenliga in Kanada spielt. Der geht hingegen nächste Saison zu Ambri. Jetzt frage ich dich, Uli, seid ihr auch da interessiert an ihm? Zu holen? Weißt du das? Kannst du das uns sagen?
Ich weiss, dass es gewisse Gespräche gegeben hat, aber ich kann dir nicht sagen, wie weit die Gespräche gegangen sind. Aber es hat gewisse Gespräche gegeben. Und oder man muss immer, vor allem bei einem jungen Spieler, den man von außen zuzieht, da muss man ja auch ehrlich sein, wenn man ihn zuzieht, muss man ihm auch die Chancen können und wollen geben. Sonst kommt es nicht gut. Stichwort Dominik Hegli seiner Zeit beim EAC Biel war ein super Beispiel gewesen. Das heisst, wenn der Stoney mit einem Jungen redet, dann muss er auch sehen, ich habe einen Platz für den. Und nicht eine Garantie, das ist völlig falsch. Aber es gibt eine realistische Perspektive, dass er die Chancen, die man ihm beim EAC Biel wird geben wird, auch wird nutzen können. Wenn aber die Chance schon auf dem Papier relativ klein ist, dann ist es niemandem dienend, so einen jungen Spieler zu holen. Weil wenn man ihn dann holt und eine Chance nicht bekommt, gibt es ein schlechtes Licht auf den Club. Es ist nicht gut für den jungen Spieler. Und es sendet die falschen Zeichen an junge Spieler. Und das muss man immer haargenau abwägen. Vor allem, wenn man einen Jungen von auswärts geht holen. Man muss auch immer abwägen, hat man einen Spieler von diesem Kaliber in der eigenen Reihe oder hat man ihn nicht? Und wenn du ihn hast, dann kann es nicht sein, dass der, den du eigentlich hast, besser ist oder der andere kommt auch noch dazu, weil dann nehmen sie sehr wahrscheinlich eine lange beide Eiszeit weg. Also das sind ganze Haufen Sachen, die man muss abwägen. Aber Detail kann ich dir nicht sagen, das weiss ich nicht, aber ich weiss, dass es einmal gewisse Gespräche gegeben hat, das weiss ich.
Und ganz von extern ist er ja nicht, er ist ja bei mir halt so ja. ausgebildet, weisst du nicht mehr, aber ja, ist weg so, ja. Ja.
Ja. Da könnte sicher uns Matthias Müller, würde uns sicher gerne da noch
genau.
detaillierter erzählen, dann könnten wir mal anfragen, auf jeden Fall.
Was aber richtig ist, Moritz, und das ist mir schon noch wichtig zu sagen, oder? Die die Mannschaft, das gibt einen Umbruch, das sieht man ja, durch die Abgänge, ob gewollt oder nicht gewollt und durch gewisse Rücktritte, das haben wir gewusst, nochmal, das ist uns allen bewusst gewesen. Und jetzt kommt ein bisschen ein Neuanfang und das wird einfach zwangsläufig auch so sein, dass gewisse jüngere Spieler, die vielleicht noch nicht die grossen Namen haben und vielleicht noch nicht die grössten Hoffnungen wecken, in dieser Mannschaft von der Zukunft ihre Chancen werden bekommen. In der Hoffnung, dass die eben einen Weg gehen, wie es ein Mike Künzler ist gegangen oder ein Dino Kessler, wo man zu Davos nicht mehr wollen, vor 4 Jahren und. Das ist unser Weg. Und der Stoney ist extrem am Arbeiten für das. Und ich habe keine Zweifel daran, dass der Stoney auch wieder hier und da, auch mit der Mitwirkung von Thomas Rost, wie du richtig gesagt hast, Michael, auch wieder Spieler wird finden, wo in die Fußstapfen treffen können. Vielleicht nicht heute und morgen, braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Und da muss man sich in Biel halt letztendlich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Das sind unsere Möglichkeiten. Und wir sind aber guten Mut, dass uns das so wird gelingen. Es braucht einfach ein bisschen Geduld und vielleicht auch ein bisschen Demut am Anfang.
Hat man dort vielleicht halt nicht, es ist ein bisschen schade, habe ich gedacht, Umbruch klar und so, aber es gibt so viele Verträge gleichzeitig auslaufen, oder? Klar ist man im Nachhinein immer schlauer, aber vielleicht hätte man das ein bisschen anders können antizipieren. Ich weiß natürlich nicht, wie die Verhandlungen für die Verträge sind gelaufen, die jetzt alle sind ausgelaufen. Und man dort auch probiert, vielleicht einmal 3 Jahre geben, einmal nur eins. Oder es sind dort Augen um 2 Jahre gewesen. Und das ist jetzt das, was halt ein bisschen Backfire kommt, oder?
Du kannst mir glauben, dass wir uns die Frage auch schon x-mal gestellt haben. Ist das richtig gewesen? Und schau, vielleicht jetzt, diese Saison, wenn ich nur diesen Zeitraum anschaue, ist es sehr wahrscheinlich nicht nur gut gewesen. Weil es hat erwiesenermassen, das war auch noch ein Aspekt gewesen von einem schlechten Herbst, das hat natürlich schon gewisse Unruhe ausgelöst. Und dass gewisse Fragen sind geklärt waren, ob er jetzt bleibt oder ob er geht, das war wichtig. Weil das hat wieder den Fokus auf den Alltag gebracht. Das einfach noch so nebenbei. Handkehrum, so schwierig, wie es sich vielleicht das Jahr gemacht hat, so sehr haben wir letztes Jahr profitiert. Ich meine, das Thema Vertragsgespräch, das hat es letztes Jahr praktisch nicht gegeben. Und letztes Jahr haben wir es eben hergebracht, den Fokus total auf die Entwicklung der Mannschaft und der Leistung zu bringen. Und so sehr es das letztes Jahr geholfen hat, so schwieriger ist es vielleicht das Jahr gewesen, als es ist so ein bisschen sweet and sour, oder, die ganze Geschichte.
Ja, und wir kommen langsam gegen Schluss. Noch ein anderer Transfer. Ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber das haben wir auch noch nicht besprochen. Es kommt der neue Goalie auf die nächste Saison. Hinter dem Harry Sättri hat man der Louis, wie sagt man das? Janet.
Geht auch in Engadin auf mit dem Geschlecht. Oder?
Können Sie, ja.
Und dort ist auch noch eine Zuhörerfrage reingekommen. Was wir von dem halten, weil der hat ja Swiss League gute Statistiken, sieg, das also ich zitiere jetzt für die Zuschauerfrage, sieg aber nicht wirklich gross mit 1,79. Für mich ist das schon gross, aber ja, für einen Goalie natürlich nicht. Und dann ist der Anschluss gekommen, wegen der Größe ist das vielleicht der neue Oli Anken. Und der Oli Anken war ja der ziemlich kleiner gewesen. Aber ja, überlasse euch mal das Wort, ich bin bei den Goalies, ich bin nicht so der Riesenkenner. Kennt ihr ihn überhaupt? Habt ihr ihn schon gesehen spielen? Wie schätzt ihr ihn?
Ich kann gerade sagen, ich habe ihn nicht gesehen und nie gesehen spielen. Ich kann eigentlich dazu nicht viel sagen. Ich habe noch etwas anderes, was mich dazu wundern nimmt. Aber zuerst am Ueli, zum Luis Janett.
Ich meine, er ist ein gutes Beispiel von genau dem, was wir vorhin ein bisschen besprochen haben, rund um EHC Biel. Ein Joren van Bottelberge, wo er kam, war ein talentierter Goalie, aber kein gemachter Mann in unserer Liga. Der EHC Biel hatte den Mut, ihm die Chance zu geben. Und der Joren ist zu einem Nationalmannschaftsgoalie gereift, der jetzt eben auch weiterziehen kann an einen neuen Bestimmungsort. Und die Geschichte wiederholt sich. Jetzt kommt wieder ein Junge, der ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, der unheimlich talentiert ist. Und ja, ich kann nur allen empfehlen, geht schauen, mal ein bisschen die Statistik an von diesem jungen Goalie in der Swiss League. Und der wird im Schatten von einem Harry Setteri wird der enorm können profitieren und enorm sich können entwickeln. Oder Harry Setteri im EHC Biel hat irgendwann ein Ablaufdatum, wie es der Jonas Hiller auch hat. Und irgendwann braucht es einen anderen, der hersteht. Wer sagt uns, dass das nicht der Luis Janett wird sein? Der wird jetzt Zeit bekommen, bekommt eine fantastische Gelegenheit, fantastische Chance, die bekommt er, weil wir an ihn glauben. Und take it, man, take it.
Ja, vielleicht einfach auch zu genug Einsätzen und so. Da frage ich mich dann immer, ist beim Hiller auch ein bisschen das Problem? Also das Problem, es ist halt nach so einem Top-Goalie. Setter ist im Moment auch ein Top-Goalie. Das ist für einen Trainer immer, ich sehe es ja jetzt aktuell gerade.
Ja, aber denk dran, oder ein Goalie musst du sorgfältig aufbauen. Wirklich sorgfältig. Ich habe noch nie einen Goalie gesehen, der aus der Swiss League raus ist oder aus der Junior ist gekommen, bumm, einfach 50 Spiele gespielt hat. Das ist wirklich ein Prozess über 2 oder über 3 Jahre, wo es hoffentlich immer, immer ein bisschen mehr gibt. Und der Luis hat die Voraussetzungen, er hat das Talent und er darf es jetzt zeigen. Und wir sind überzeugt, dass er so ein Goalie kann sein und kann werden. Aber eine Garantie, ja, mehr nicht. Aber wir sind überzeugt von seiner Persönlichkeit, von seinem Leistungsausweis, von seinem Willen vor allem auch, von seiner Einstellung. Und da dürfen wir uns darauf freuen, einen jungen, talentierten Mann zu sehen. Ja.
Sorry, Kleine, ich habe dich vorher
abgehört. Ja, schon gut. Was mich noch so ein bisschen wundern nimmt, man hat jetzt Biel, das ist jetzt mein Gefühl, habe ich das Gefühl, man hat eine hervorragende Goalie-Ausbildung im Nachwuchs unter Marco Streit. Bringt auch immer wieder hervorragende Goalies für die Junioren- und U-Nationalmannschaftsteams. Dort so ein bisschen die Frage, oder sagst du eben, muss der Goalie zuerst mal irgendwo weg von Biel kommen, dass man einen eigenen Junior nachzieht und dann irgendwo zuerst in der Swiss League oder in der Hockey League spielen. Wie ist da die Chance, dass eben der Junior den Platz bekäme, den jetzt der ja nicht bekäme?
Also das ist durchaus denkbar. Ich meine, wie gesagt, irgendwann wird es eine Wachablösung geben. Und die Jungen, die im Bio sind im Moment, die vom Alter her und von der Persönlichkeit her reif genug sind, die haben wir ja täglich im Auge. Und der Marco Streit ist ein Riesenfachmann und spürt genau, wer das reif ist und wer nicht. Und schau, ein Goalie wird nicht mit 19 ein Stammgoalie. Das ist praktisch nie der Fall. Ein Goalie wird vielleicht 4, 25, 26 und dann kommt er in seine beste Phase. Und das braucht einfach eine kontinuierliche Steigerung. Es braucht eben auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Und in diesem Zeitraum, wenn ich jetzt 4, 5, 6 Jahre vorher schaue, da hat es auch die Spielgoalien, die durchaus ihre Visitenkarten werden können hinterlegen. Aber die sind noch nicht so weit, wie es der ja nicht ist.
Darum geht jeder Weg eben zuerst noch extern, vielleicht kommt man sie wieder zurück.
Genau.
Sehr gut. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter pläudern, aber wir sind schon über eine Stunde und löse ich jetzt mal, glaube ich. Aber wir machen dann gerne mal ein Volume 2 oder ein Part 2. Ein anderes Mal wieder sehr
das
gern.
Mit der Breite, gell, wo man gesehen, wo man ein paar Mal der Uli angesprochen hat vom Nachwuchs, das ist natürlich eine eigene Sendung. Ja.
Genau, sehr gut. Nee, wir bedanken uns sehr herzlich bei dir, Uli. Hast du dir Zeit genommen?
Gerne geschehen.
Viel Spass noch auf der Ski oder was auch immer.
Wenn wir nie.
Ja.
Auf dem Schwarz Eis.
Genau, im schwarzen Eis.
Ja, nein, das war super gewesen und wir sehen uns sicher gleich mal wieder einmal. Und ja, tschüss.
Ich sage Hoppi und tschüss zusammen.
Ja, merci Uli, danke.
So, die drei, nehmt euch ein bisschen zusammen. Und jetzt ist der Uli auch noch Gast, direkt vom Graubünden. Ich kann nur sagen, wo ich zu Bildung war, oder Uli schon beim EHC Basel gesehen. Und so eine VR-Delegierten-Job, das wäre auch noch etwas für mich, habe ich das Gefühl. Irgendwann komme ich auch noch in so eine VR. Und zum Dagobert habe ich ja beste Draht, darum gehe ich immer ins Disneyland, das ist klar. Also, nehmen wir jetzt zusammen und schöne Weihnachten.
Das war es vom 9. Flippass. Schön habt ihr uns auch das mal wieder zugelassen. Und an dieser Stelle nochmal merci an Uli Schwarz, der sich sogar aus seinen Skiferien bei uns hat eingeloggt. Wir hören uns voraussichtlich in 2 Wochen wieder. Michael Krein, wenn ich richtig habe gerechnet. Ist denn das denn schon Neujahr?
Im neuen Jahr werden wir uns erst wieder hören, wenn wir dann da die U20 WM, ein paar NHL spielen und Spengler Cup hinter uns haben.
Wir finden dann sicher irgendwas Thema, das passt.
In jedem Fall.
Vielleicht noch einmal der Aufruf, wie immer, followt uns auf allen Social Media Kanälen, auf Instagram vor allem, dort gibt es immer wieder Umfragen, auf Facebook sind wir, wie letztes Mal gesagt, auf TikTok und jetzt neu gibt es Threads, habe ich ja schon das Konto eröffnet, dort findet ihr uns da vielleicht auch noch, es ist sozusagen das Twitter von Instagram. Hast du noch etwas zu dem
sehr gut. Sehr gut, merci auch von meiner Seite an euch und ich wünsche natürlich allen eine ganz schöne Festtage, eine gute alte Jahreswoche, schaut ein bisschen Hockey, unter anderem am 30. Dezember auch Winnipeg Jets gegen Minnesota Wild, würde mich freuen. Und danke von meiner Seite. Ein gutes Neues.
Kann ich mich nur anschliessen. Freue Festtage.